Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen zur ersten von 365 anstehenden Fazitausgaben des neuen Jahres. Frieden und Versöhnung in einer friedlosen Welt. Wir starten eine neue Reihe zu diesem Thema, gleich im Gespräch mit dem Prähistoriker und Museumsdirektor Harald Meller. 99% der Menschheitsgeschichte, sagt er, verliefen ohne Kriege. Die sind eine relativ junge Erfindung von Diktatoren. Man könnte sie also wieder abschaffen. Dann schauen wir nach Bulgarien. Nach den großen Massenprotesten und dem Rücktritt der Regierung Anfang Dezember wurde heute im Land der Euro eingeführt. Die Theatermacherin Gergana Dimitrova freut sich darüber und engagiert sich weiter gegen Korruption und Misswirtschaft. Und falls Sie noch einen neuen Kalender brauchen, wir empfehlen 365 Bausünden zum Abreißen. Frieden und Versöhnung in einer friedlosen Welt. Darüber wollen wir zum Jahresbeginn in einer neuen Reihe zum Weiterdenken anregen. Und zum Auftakt habe ich mich mit dem Archäologen Harald Meller verabredet. Einem Mann, für den es nichts Spannenderes gibt, als tief in die Geschichte der Menschheit einzutauchen. Unter Harald Mellers Führung wurde das Landesmuseum in Halle zu einem der wichtigsten archäologischen Ausstellungshäuser in Deutschland. Spektakulärstes Exponat ist die legendäre Himmelsscheibe von Nebra. Und in seinem jüngsten Buch hat Harald Meller mit zwei Co-Autoren die Evolution der Gewalt untersucht. Warum wir Frieden wollen, aber Kriege führen, eine Menschheitsgeschichte. Gerade ist bei DTV die Taschenbuchausgabe erschienen. Herr Meller, erstmal ein gutes neues Jahr und willkommen in unserer Sendung.
Dankeschön, vielen Dank für die Einladung.
Ihre Co-Autoren sind der Literaturwissenschaftler Kai Michel und der Verhaltensbiologe Karel van Schaik. Was hat Sie dazu veranlasst, in einem sehr großen Zeitstrahl über die Evolution der Gewalt nachzudenken?
Ja, man kann Gewalt bei Menschen nicht verstehen, wenn man es nicht in ganz großen Zeiträumen denkt. Denn ansonsten liegt man Narrationen, die von Herrschenden geschaffen wurden. Nämlich der Narration, dass es Krieg immer gibt. Und tatsächlich, solange man schaut, gibt es nach schriftlichen Quellen immer wieder Kriege. Aber das ist eine völlig falsche Sicht, denn schriftliche Quellen informieren uns über 5000 Jahre. Und das ist das letzte Prozent der Menschheitsgeschichte. Wenn man wissen will, ob es Krieg tatsächlich immer gibt oder ob das nicht nur ein Phänomen von Diktaturen und Zivilisationen ist, dann muss man viel, viel weiter zurückschauen, letztlich bis zu unseren Vorfahren, den Affen. Das wurde bislang in dieser Longue Durée wenig gemacht. Und deshalb haben sich die Fachleute, Kai Michel als Historiker, ich als Vorgeschichtler, das heißt vorschriftliche Kulturen, und vor allem Karel van Schaik als Primatologe zusammengetan, um diesen Blick über den Tellerrand wagen zu können. Und unser Fazit ist ganz einfach: Krieg ist menschengemacht und Krieg ist aber nicht in unsere Gene eingeschrieben.
Das ist ja interessant, weil gemeinhin denkt man doch, dass es schon immer Kriege gegeben hat.
Ja, das ist die Narration der Herrschenden, die erzählen uns sozusagen, Kriege gibt es immer und das ist völlig unvermeidbar. Und solange man das glaubt, kann man auch nichts ändern. Wenn man aber weiß, dass der Krieg eine Erfindung letztlich von meistens Männern, und zwar Diktatoren, ist in Zivilisationen, sogenannten Zivilisationen, denen das nützt, nicht in Hochkulturen, dann weiß man, dass man auch was gegen den Krieg machen kann. Ich nehme ein Beispiel. Sklaverei hat man für unvermeidlich gehalten über Jahrtausende als Grundlage der Wirtschaft. Heute haben wir Sklaverei völlig geächtet, nicht abgeschafft. Sie findet im Verborgenen statt, aber geächtet und weitgehend verdrängt. So sollte es beim Krieg auch sein. Krieg ist ein kulturelles Phänomen, das wir sozusagen hoffentlich wieder in die Büchse der Pandora zurückstopfen können.
Gehen wir noch mal ins Detail. In was für einer Phase der Evolution sind Kriege denn überhaupt erst entstanden?
Nach allem, was wir archäologisch sagen können, entstehen Kriege sehr, sehr spät in der Evolution. Wir sehen Jahrhunderttausende keine technische Entwicklung an Waffen. Wir sehen über Jahrhunderttausende eigentlich gar keine Kriegswaffen, um Menschen zu ermorden. Und dann im sozusagen Mesolithikum, also vor etwa 10.000 Jahren, kommt es zum Klimawandel. Die Menschen gehen an Orte, die sehr, sehr günstig sind, wo man dauerhaft bleiben kann, beispielsweise ins Niltal. Und emanzipieren sich dann langsam von der Jagd durch die Erfindung des Ackerbaus. Und in diesem Übergang zum Neolithikum, also zum Ackerbau, der dazu führt, dass es eine Bevölkerungsexplosion gibt, weil die Menschen sich durch die geänderte Ernährung schneller reproduzieren, also schneller die Kinder abstillen und es zu mehr Bevölkerung kommt, in dieser Bevölkerungsexplosion, in dem Entstehen von Besitz, in dem Entstehen von Ackerflächen sozusagen, die jemandem gehören, von festen Dörfern und letztlich unseren Zivilisationen. In diesem Entstehen kommt es zu Krieg, zur Aneignung, zu patriarchalen Gesellschaften und lauter Dingen, die es vorher nicht gab.
Sie haben das eben schon gesagt, Kriege sind Männersache. Sie werden von Diktatoren geführt. Welche Rolle aber spielten Frauen in diesen frühen archaischen Kriegen?
Ja, man muss sagen, Frauen und Männer sind eigentlich über 99% der Menschheitsgeschichte weitgehend gleichberechtigt. Es gibt wenig Unterschiede. Jeder Mensch zählt nach seinem eigenen individuellen Charakter und seinen Fähigkeiten. Und das verschwindet in dem Moment, wo Menschen insofern nicht mehr frei sind, als dass sie eine Gruppe nicht mehr verlassen können. Sie müssen sich vorstellen, bei Jägern und Sammlern, das kennen wir aus den letzten Jägern und Sammlern, etwa in Australien, in anderen Gebieten, da können Menschen in diesen großen, weiten Gebieten einfach ihre Gruppe verlassen und ein Paar kann zum Beispiel selbst jagen und sich anderen anschließen. Das ist unmöglich, wenn man sesshaft wird, denn dann muss man plötzlich das Territorium verteidigen, das wertvoll ist, etwa tolle Fischgründe oder guter Ackerboden. Und verteidigen geht am besten mit den Söhnen. Die Söhne bleiben dann in der Gemeinschaft. Die Frauen werden wegverheiratet, andere Frauen eingeheiratet. Die Frau wird geschwächt, weil sie sozusagen in einer fremden Gemeinschaft plötzlich ist, bei einer bösen Schwiegermutter vielleicht. Die Söhne werden gestärkt, weil sie in ihren sozialen Netzwerk und Beziehungen bleiben. Und das führt letztlich dazu, dass wir eine Gesellschaft erhalten, die besitzorientiert ist, die patriarchal ist, die Frauen unterdrückt. Und Frauen haben hier natürlich einen großen Nachteil durch diese Entwicklung, die aber eine Entwicklung der letzten wenigen tausend Jahre ist.
Und wo beginnen dann diese Kriege, wie wir sie eben heute verstehen? Also sind das die Kriege der Hochkulturen, Ägypten, Griechenland? Waren das
Genau,
im Grunde
genau.
Kriegsmaschinen?
Genau, die Hochkulturen sind Kriegsmaschinen. Wenn sie nach Ägypten gehen, ich war vor 2 Jahren dort und sie gehen innen in die Tempel, dann sehen sie Götterbilder und die Leute sind dort in Führungen in Bezug auf die Hochkultur hochbegeistert über die schönen Bildwerke. Wenn sie außen um diese großen Tempel rumgehen, dann sehen sie große Schlachten. Der Pharao ist immer siegreich, sie sehen Massaker und vorm Pharao oder dem Großvezier werden die Köpfe der Feinde aufgehäuft. Sie sehen hier eine blutrünstige Männerdomäne. Dominierte, letztlich totalitäre Gesellschaft, in der alle Angst haben müssen und in der nur einer herrscht, der Pharao an der Spitze, der Angst und Schrecken verbreitet. Das ist aber etwas, was wir lange Zeit nicht so gesehen haben. Wir haben die Hochkulturen gefeiert als große zivilisatorische Errungenschaften. Die meisten Hochkulturen sind zuallererst einmal Kriegsmaschinen und Unterdrückungsinstrumente für einige wenige. Demokratie, so scheint es. Auch athenische Demokratie scheint eine Ausnahme zu sein und etwas sehr Fragiles und sehr Gefährdetes. Und das ist ja gerade aktuell wieder ganz virulent. Wir dachten, dass Demokratie einen Siegeszug antreten würde. Jeder wird die Vorteile verstehen. Wir sehen aber gerade, es ist nicht so.
Ja, an welchem Punkt stehen wir denn heute in der Evolution der Gewalt? Also wie ist zum Beispiel der russische Angriffskrieg vor dem Hintergrund der Geschichte, die Sie jetzt so schnell gerafft haben, zu erklären?
Der russische Angriffskrieg ist ein klassischer Krieg, den die Menschen nicht wollen. Das ist ja das Interessante, wenn man im Bekanntenkreis, wenn man auf dem Marktplatz fragen würde, niemand will Krieg. Und deshalb trotzdem werden Kriege geführt. Kriege dienen Interessen, entweder Wirtschaftsinteressen oder aber Machtinteressen Einzelner. Wir sehen das in Russland ganz klar. Das dient den Interessen der Menschen um Putin und es ist ein klarer Angriffskrieg. Das bedeutet, Verteidigungskriege sind natürlich erlaubt, aber alle erklären natürlich, dass sie sich verteidigen. Auch Putin und die Russen erklären, sie würden sich verteidigen, denn das benötigt man ja, weil Krieg eigentlich nicht legitimierbar ist. Auch Putin könnte nicht sagen, ich greife einfach die Ukraine an, weil ich Gebiete gewinnen will und weil es Spaß macht, sondern er muss sagen, er wird angegriffen, eigentlich ist er das Opfer und nur so bringt er seine Leute dazu, durch Propaganda das zu glauben. Was dazu kommt, ist natürlich das Phänomen, dass sich aus unserer evolutionären Vergangenheit, deshalb ist Karel van Schaik auch so wichtig, wenn Affengruppen angegriffen werden oder wenn frühe Primatengruppen angegriffen werden, dass diese Gruppen sich zusammenrotten, zusammenfinden, notfalls mit einem Führer, um sich zu verteidigen. Und das ist ein Phänomen, das heute psychologisch immer noch wirksam ist und das Diktatoren wie Putin ausnutzen.
Ihre Botschaft ist ja nun, Herr Meller, dass Kriege nicht über uns kommen, sondern etwas Menschengemachtes sind. Das habe ich verstanden. Das könnte einem Hoffnung geben, aber wir erleben ja, wie schwer es ist oder auch unmöglich es ist, Kriege zu beenden.
Das ist richtig, aber das Allerwichtigste ist erst einmal Aufklärung. Und da muss man Ideologien entlarven. Es ist eben illegitim, im Namen von Gott, Nation oder Rasse Kriege zu führen, wie es gemacht wird. Und es liegt eben nicht in unserer Natur. Wenn man das weiß, dann hat man schon viel gewonnen. Demokratien und internationale Kooperationen sind ein gutes Gegengift. Patriarchale Strukturen beseitigen es ebenfalls ein Gegengift. Ungleichheit reduzieren, die es auch in Demokratien sehr stark gibt, ist wieder wichtig. Und Gleichberechtigung in jeder Hinsicht stärken. Wenn man das macht, dafür kämpft, dann hat man eine ganz gute Basis, dass man Kriege vermeidet. Und natürlich, man muss daran glauben, dass man etwas tun kann und nicht fatalistisch sein und sich diesen Kriegsnarrationen von Staaten und mächtigen Interessen ergeben.
Gibt Ihnen persönlich diese Sicht auf die Geschichte tatsächlich Hoffnung?
Es gibt mir Hoffnung, und zwar deshalb, weil ich glaube, dass wir mit einem großen luxurierten Organ ausgestattet sind, dem Gehirn, dass das Gehirn ziemlich viel Unsinn macht des Menschen und wir auch ziemlich gefährdet sind. Ich glaube aber, dass wir uns weiterentwickeln können und ich glaube, dass wir kämpfen müssen für das, was wir als gut und richtig erkannt haben. Und da ich weiß, dass die menschliche Natur gut und positiv ist, dass die Menschen weder Krieg noch Leid wollen, bin ich der Überzeugung, dass wir uns am Ende durchsetzen. Aber man darf nicht fatalistisch sein. Und die Botschaft ist, nicht glauben, dass man nichts machen kann. Und Sie haben ja gesehen, Karel van Schaik, Kai Michel und ich glauben, dass man etwas machen kann. Deshalb haben wir dieses Buch geschrieben. Und ich kann nur sagen, der Anfang von jeder Änderung ist eine gewisse Selbsterkenntnis. Und ich hoffe, dass unser Buch dazu dient.
Frieden und Versöhnung in einer friedlosen Welt. Den Auftakt unserer neuen Reihe machte Harald Meller, Professor für prähistorische Archäologie und Direktor des Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle. Und sein Buch »Die Evolution der Gewalt« ist gerade als DTV-Taschenbuch herausgekommen. Herr Meller, herzlichen Dank für das Gespräch und ein friedlicheres neues Jahr.
Dankeschön.
Morgen sprechen wir dann hier in Fazit über Frieden und Versöhnung im südlichen Afrika und die Frage, was die Kultur dazu beitragen kann. Bulgarien befindet sich in einer politischen Dauerkrise. Noch immer wird das Land das Armenhaus Europas genannt. Entsprechend zwiespältig schauen viele Menschen auf die Einführung des Euros am heutigen Neujahrstag. Ist das Land bereit dafür? Und was bedeutet das für die Kulturschaffenden und ihre ohnehin ja häufig prekäre Finanzsituation? Darüber konnte ich kurz vor der Sendung mit der bulgarischen Regisseurin, Autorin und Übersetzerin Gergana Dimitrova sprechen. Sie ist Mitgründerin des Verbandes der freien Szene in Bulgarien. Guten Abend, Frau Dimitrova.
Guten Abend.
Heute Nacht hat die Ausgabe der Euros in Bulgarien begonnen. Der erste offizielle Geschäftstag ist aber erst am Montag, dem 5. Januar. Haben Sie schon ein paar Euros in der Tasche?
Ich hatte schon immer ein paar Euro in der Tasche, weil ich reise ja ganz viel.
Und die Euros, die jetzt dazukommen, was für Motive haben die in Bulgarien?
Da gibt es ja auf die Münzen drei neue Motive auf unser Euro. Das ist der Madara-Reiter, der ist Symbol der bulgarischen Staatlichkeit, ist vom 8. Jahrhundert, so ein Bas-Relief. Es gibt auch der heilige Ivan Riuski, der ist Beschützer von Bulgarien. Und Paisi Hilandarski, er hat das erste Buch für Bulgaren geschrieben. Das sind die neuen Symbole.
Hätten Sie sich auch andere Persönlichkeiten vorstellen können?
Na klar, könnte ich mir vorstellen, aber ich bin mit diesen schon ganz zufrieden.
Naja, warum?
Weil ich denke, die sind ja richtig so Persönlichkeiten oder Kunstwerke so zu nennen, die richtig wichtig sind für die Geschichte Bulgariens. Und ich glaube, dass es gut ist, dass sie auch vor Europa breiter präsentiert werden.
Mhm. Bulgarien wartet seit langem auf eine stabile Regierung. Lassen Sie uns darüber sprechen. Die letzte ist am 11. Dezember zurückgetreten nach großen Antikorruptionsprotesten. Davor gab es aber auch einige Anti-Euro-Demonstrationen im Land. Wie erleben Sie die Stimmung jetzt, wo der Euro ganz konkret das Leben der Menschen mitbestimmt?
Ich glaube, dass die Leute dafür vorbereitet sind. Manche haben Ängste. Es wurde auch dafür gekümmert, weil wir haben hier viel Desinformation. In Bulgarien kommt aus Russland vor allem, die gegen Euro-Beitritt war, noch damals und weiterarbeitet. Aber ich glaube, dass die meisten von den Bulgaren sich auch Europäer fühlen und froh sind, dass sie sozusagen voll im Haus kommen jetzt, berechtigt mit allen anderen auf gleichem Level. Und die meisten Leute kennen sich mit Euro aus, die reisen viel, arbeiten auch im Ausland oder machen Urlaub. Insoweit ist kein Problem. Wir können den ganzen Januar auch mit Leva und mit Euro bezahlen. Insoweit, es waren ein paar Schlangen in den Banken für Euro. Die Leute sind ungeduldig und das zeigt, dass alle eigentlich sich mehr freuen als Angst haben.
Naja, die Gen Z, die Generation Z, ist ja die erste, die weder direkte Erinnerungen an den Kommunismus hat, noch an die Hyperinflation Ende der 1990er Jahre. Ihre Botschaft an die letzte Regierung war ja dann auch, ihr habt die falsche Generation verärgert. Gibt es ein neues Protestbewusstsein unter den jungen Menschen? Gehen die Proteste weiter?
Momentan jetzt, weil nicht, weil die Leute haben jetzt sozusagen Feiertage. Aber ja, alle sind bereit, nicht nur die Generation Z, aber auch ihre Eltern und Großeltern. Und wir waren eigentlich alle zusammen auf den Protesten. Bloß diese neue Welle von jungen Menschen hat eine andere Kraft und Energie gegeben. Und ich bin richtig froh, dass die angeflossen sind, weil die können sich ganz schnell organisieren und die haben keine Angst. Und die sind bereit, auch weiter Proteste zu machen. Und das macht uns auch Mut, dass wir nicht alleine sind. Und die Protesten waren riesige. So massenhaft habe ich noch nie gesehen. Und ich bin sozusagen auf die Straße seit 1997, mein erster Protest. Und das, was ich jetzt gesehen habe, besonders am 10. Dezember, es war richtig gut, richtig hat Mut gegeben und Hoffnung, dass die Leute nicht so geduldig sind, wie wir glaubten.
150.000 Menschen in Sofia.
In ganz Bulgarien waren die Proteste und das war sehr merkwürdig, dass auch in den kleineren Städten, die so 50.000 Leute haben, da waren schon mehr als 1.000 Leute auf die Straße. Und das hat Hoffnung gegeben.
Was für ein Land wünschen Sie sich?
Oh, ich wünsche mir, dass ich nirgendwo anders irgendwie umsiedeln will. Ich will ein normales Land, wo alle Leute ganz gut leben können und keine Angst für die Zukunft haben und sehen können, dass das, was sie machen, Früchte gibt und keiner die beklaut. Wir haben genug Geld, wir sind nicht arm. Das Geld wird bloß schlecht verwaltet und es wird viel, viel geklaut. Und das ist sichtbar für alle. Und eigentlich das war der Auslöser von den Protesten, dieser Mangel an Gerechtigkeit und diese Arroganz beim Klauen.
Korruption, ein großes Thema in Bulgarien. In Ländern wie Georgien zum Beispiel, da kann man sehen, dass sich die Kulturszene auch sehr stark an den Protesten beteiligt. Theater streiken oder öffnen ihre Räume für Debatten. Die Clubszene nimmt aktiv teil an den Demos. Welche Rolle spielt die Kultur bei den Protesten in Bulgarien?
In Bulgarien haben sich die Leute von Kunst auch beschäftigt mit Protesten. Da waren ein paar sehr lustige Lieder geschrieben und gesungen bei den Protesten, auch mit ganz lustigen Videos, die den Politiker lustig gemacht haben. Und viele Schauspieler, auch berühmte Leute von der Kunstszene, haben sich für die Proteste erklärt. Und das hat auch viel Mut gegeben an den anderen. Es war in der gleichen Zeit auch ein Protest gegen das Kulturministerium. Und das hat sich alles in eins gemacht, auf die Straße am 10. Dezember, soll ich sagen. Es war ein Kontraprotest, ein paar Tage später für die Regierung. Also die Regierung hat das organisiert. Und da waren so wenige Menschen, dass es einfach lustig war.
Es gibt keinen Staatsetat für dieses neue Jahr, sondern nur einen verlängerten Haushalt 2025. Neuwahlen frühestens in mehreren Monaten. In welcher Lage befinden sich jetzt Theater und andere Kulturinstitutionen?
Wir haben das schon erlebt, mehrmals. Also insoweit wird sich nicht viel ändern. Es ist wichtig, dass das Kulturministerium arbeitet, weil in dem letzten Jahr wussten wir nicht, was sie arbeiten. Und das hat große Probleme gemacht. Auch die Budgets von den Staatstheatern wurden gekürzt. Und überhaupt das Geld für Kunst und Kultur wurde gekürzt. Und es wurde nicht kommuniziert, warum und wo ist das Geld. Und bis jetzt wissen wir nicht. Also insoweit dieser verlängerte Budget, wenn das irgendwie alles funktioniert im Kulturministerium, wird kein großes Problem sein.
Wenn, sagen Sie.
Ja, weil wir wissen ja nicht, wer der neue Minister wird. Also der letzte war nicht besonders kompetent.
Sie haben den Verband der freien Szene mitgegründet. Wie ist das? Schlagen sich die Krisen der Gesellschaft auch schon in Theaterproduktionen nieder?
Oh ja, schon. Ich habe zwei Stücke geschrieben, die eben mit den Problemen von den Bulgaren heute sich beschäftigen. Und ich muss ja mein letztes Stück jetzt aktualisieren, weil die Lage sich irgendwie verändert hat. Also jetzt mache ich die Veränderungen im Text, weil das noch gespielt wird.
Ah ja, um was geht's da genau?
Es heißt Willkommen in Bulgarien und es geht um das Kommen von Euro.
Ah ja, okay, und das lässt sich jetzt anpassen.
Muss sich anpassen, weil Euro schon hier ist.
Aber das Stück problematisiert das oder feiert das?
Problematisiert, was die Leute darüber denken und dass sie sich nicht einigen können und dass sie einen Auslöser brauchen, damit sie sich einigen und etwas verändern. Und bei allen von denen sind eigentlich die Ängste mehr als das Glauben und das problematisieren wir.
Neujahr 2026 in Bulgarien. Was erhoffen Sie sich jetzt konkret vom neuen Jahr?
Also ich hoffe, dass es den Bulgaren im nächsten Jahr gelingen wird, sich zu vereinen, sich zu einigen und sich gegen die Korruption und die mafiöse Strukturen zu wehren, die eigentlich mit der Staatsverwaltung verwachsen sind momentan. Also ich wünsche mir, dass wir mehr Weisheit, Selbstbewusstsein und Empathie haben füreinander. Das wünsche ich mir.
Bulgarien hat am heutigen Neujahrstag den Euro eingeführt. Die Stimmung und die Probleme im Land hat uns die Regisseurin, Autorin und Übersetzerin Gergana Dimitrova geschildert. Herzlichen Dank dafür, Frau Dimitrova.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Turit Fröbe ist Architekturhistorikerin, Urbanistin und passionierte Baukulturvermittlerin. Seit einigen Jahren gehören Bausünden zu ihren Lieblingsthemen. Ihr Blick wird geradezu magisch davon angezogen. Nach Büchern über die Kunst der Bausünde und eigenwillige Eigenheime gibt sie nun schon im fünften Jahr einen Kalender heraus, 365 Bausünden zum Abreißen. Herzlich willkommen, Frau Fröbe.
Hallo.
Was haben Sie denn an Neujahr abgerissen?
Das Titelblatt erstmal nur. Das ist ja immer ein bisschen versetzt tatsächlich.
Okay,
das, und dann das Neujahrsbild, das reißen wir morgen früh ab.
Und was ist das?
Das ist ein Brett vorm Kopf, habe ich es genannt. Das ist eine Terrassentür, vor der direkt im Abstand, weiß nicht, von 50 Zentimetern eine Gabione steht. Was ist eine Gabione? So ein Drahtkasten mit Schottersteinen drin.
Ah.
Und hoch tatsächlich, sodass wirklich gar kein Licht mehr reinkommen wird. Und für mich war es wie so ein Brett vorm Kopf. Und da habe ich gedacht, das passt ganz gut zum Neujahrstag. Steht runter alle Jahre wieder.
Wir sprechen darüber auch nicht zum ersten Mal miteinander, aber ich bin erstaunt, dass Ihr Projekt wirklich immer weitergeht. Also seit 25 Jahren fotografieren Sie Bausünden. Schlägt das Erstaunen darüber jetzt mehr und mehr in Liebe um? Also sind Bausünden doch nicht nur eine Zumutung?
Das war sehr schnell schon. Als ich den ersten Kalender damals in der Hand hielt, 2006 war das, glaube ich, da habe ich gemerkt, dass ich kein einziges Gebäude mehr abreißen wollte, sondern hatte meinen Frieden mit diesen Bausünden gemacht und habe festgestellt, dass die alle eine ganz eigenwillige Schönheit und einen ganz eigenwilligen Charme haben. Also ich finde Bausünden überhaupt nicht problematisch. Da gibt es viel Schlimmeres in der Baukultur.
Was muss denn ein Haus, ein Vorgarten, ein Zaun oder ein Balkon mitbringen, dass das von Ihnen diesen Status der Bausünde bekommt?
Es braucht so einen gewissen Gestaltungswillen. Der kann eben auch mal daneben gehen oder ein bisschen überbordend sein. Meistens ist es ein bisschen zu viel, was in diesen Bausünden ist. Also diese Bausünden, die zeichnen sich eigentlich dadurch aus, dass sie überdekoriert sind oder die Leute machen sich das schön. Und deshalb, ich finde Bausünden tatsächlich nicht schlimm, sondern finde sie eigentlich ganz charmant und liebenswert.
Ja, es gibt
sie tanzen aus der Reihe.
Genau, es gibt so Mottohäuser geradezu. Ne? Sie fotografieren ja sehr gern Eigenheime, also Häuser, die durch wilden Stilmix auffallen oder eben Rückschlüsse auf die Besitzer zulassen. Western-Fans, Eisenbahnfreunde, Menschen, die gern wie im Disneyland leben oder sich wie in einer amerikanischen Fernsehserie neu erfinden. Ist ja eigentlich ziemlich kreativ.
Ja, finde ich auch. Also die Bausünden unterhalten mich tatsächlich auch ganz gut. Sie haben eben gefragt, wie das sein kann, dass ich nach 25 Jahren immer noch sammle. Und das liegt einfach daran, dass ich mich gut unterhalten fühle und immer wieder was Neues kommt und ich immer wieder Dinge dazulerne. Ich kann jetzt inzwischen auch ganze Moden überschauen, also habe so richtig Entwicklungen schon live miterlebt. Also das finde ich ja ganz interessant als Historikerin auch, das also wirklich in Echtzeit zu sehen.
Geben Sie mal Beispiele.
Naja, so Sachen zum Beispiel Gartenzwerge oder Jägerzäune sind komplett out. Dann sind erstmal, sind dann Hecken ausgetauscht worden durch Gabionen, durch diese Steinkästen. Dann ist der Rasen verschwunden durch Schottergärten. Dann sind Zäune oder Mauern ersetzt worden durch Fototapeten, Zäune und so. Und in diesem neuen Kalender ist das erste Mal eine Bildstrecke drin mit Kunstrasen. Das war mir auch komplett neu, dass es sowas geben könnte. Also solche Dinge kann ich dann immer wieder feststellen. Es gibt immer mal wieder neue Entwicklungen, die mich aufhorchen lassen. Und ja,
so. Suchen Sie danach oder haben Sie einfach immer offene Augen, egal wo Sie unterwegs sind und betreiben das mehr hobbymäßig?
Na, ich habe immer die Augen offen und die kommen also zu mir. Mir entgeht nichts. Also Ich sehe das auch, wenn wir im Auto dran vorbeifahren. Das ist ein bisschen zeitverzögert, aber ich sehe alles. Und zeitweise suche ich dann aber auch, wenn ich wirklich an so einem Kalenderprojekt arbeite, dann mache ich gezielte Bausünden-Safaris auch.
Bausünden-Safaris?
Ja.
Wo waren Sie denn im letzten Jahr unterwegs?
Ich war zum Beispiel ganz viel auch in Luxemburg für diesen Kalender unterwegs. Da sind ziemlich viele Beispiele aus Luxemburg, die mir sehr gut gefallen. Luxemburg ist wahnsinnig kreativ. Im Prinzip war ich wieder fast überall, also wo es mich gerade hin verschlägt, wenn ich irgendwelche Vorträge halte oder so, packe ich mein Klapprad mit ein und mache danach eine Kurve durch die Einfamilienhausgebiete, so ungefähr.
Sie stellen es jetzt sehr positiv dar, aber man kann natürlich auch den Eindruck kriegen, dass Sie sich über die Leute, die hinter diesen Gardinen leben, doch auch irgendwie ein bisschen lustig machen.
Nein, das mache ich nicht. Also ich finde es wirklich charmant und ich weiß auch, dass die Menschen nichts dafür können. Ich setze mich ja eigentlich auch für eine gute Architektur ein. Das ist ja das, wofür ich kämpfe. Aber in unserer Gesellschaft fehlt die baukulturelle Bildung. Und da kann man dann auch nicht erwarten, dass die Leute wirklich wissen, was sinnvoll ist oder was stilsicher wäre.
Ja, und doch finden Hausbesitzer ja eben das, was sie als Bausünde bezeichnen, gerade besonders schön. Also sind wahrscheinlich sogar stolz drauf. Ich wäre vermutlich ziemlich beleidigt, wenn mein Haus in Ihrem Abrisskalender auftauchen würde. Was für Reaktionen bekommen Sie denn von Leuten?
Ich sehe immer zu, dass das eigentlich an den Leuten vorbeigeht. Also ich möchte wirklich niemanden riskieren, niemanden vorführen. Man
sieht ja auch keine Menschen.
Ich arbeite immer mit dem liebevollen Blick. Das ist ein ganz wichtiges Motto für mich. Und wenn die Regionalpresse über den Kalender berichtet, dann sagen wir, Hamburg berichtet drüber, dann bekommen sie Bilder aus Berlin. Oder wenn Berlin berichtet, dann bekommen sie Bilder aus Luxemburg und was weiß ich. Damit die Menschen nicht in der Presse über ihre Bilder stolpern. Das versuchen wir schon so einzufädeln. Aber ansonsten habe ich das Gefühl, das ist auch recht sauber aneinander vorbeigeht.
Ist noch nie vorgekommen.
Doch, das ist schon vorgekommen. Aber einmal war auch wirklich jemand wütend. Aber ich habe auch schon erlebt, dass die Leute das als Auszeichnung empfunden haben. Also gerade bei den Bausündenbüchern. Da wurde mir dann gesagt, ja, ich mag Ihren Blick auf Bausünden. Und ich hätte das selbst nicht besser sagen können. Also ein Herr hat mir geschrieben, dass er 4 Jahre auf seiner Baustelle gestanden hätte, aber nicht hätte sagen können, was er da tut. Und ich hätte das mit einem Untertitel, mit einem Satz, hätte ich das auf den Punkt gebracht. Und das hat ihn sehr fasziniert.
Kümmern Sie sich denn eigentlich auch um die richtig großen, politisch verantworteten Bausünden?
Nicht wirklich, das mache ich auf einer anderen Ebene. Also ich bin ja in der baukulturellen Bildung tätig und baue gerade eine Online-Akademie für baukulturelle Bildung auf. Also ich arbeite wirklich sehr intensiv daran, das Thema Baukultur voranzubringen, ein Bewusstsein für Baukultur in die Gesellschaft zu bringen und die baukulturelle Allgemeinbildung in der Gesellschaft zu verbessern. Das ist mir total wichtig. Und ich kämpfe natürlich auf allen Ebenen für gute Architektur. Und diesen Spaß mit dem Abrisskalender, den leiste ich mir weiterhin, weil dieses Wortspiel einfach zu schön ist mit dem Abriss. Und inzwischen wissen eigentlich, glaube ich, die meisten, dass ich auf gar keinen Fall abreißen will, sondern dass ich ein Herz für diese Bausünden habe. Ja,
365 Tage zum Abreißen. Der neue Abrisskalender 2026 ist im Dumont Verlag erschienen. Ein Projekt der Architekturhistorikerin Turit Fröber. Danke Ihnen.
Ich danke Ihnen.
Derzeit schauen wir uns hier in Fazit alle möglichen Spezialbibliotheken an. Heute verschlägt es uns in die Villenvorstadt von München in der Nähe der barocken Schlossmauern von Nymphenburg. Da befindet sich nämlich in einer ruhigen Wohnstraße die städtische von Parrish Kostümbibliothek. Die gehört zum Münchner Stadtmuseum und ist untergebracht in einer frisch sanierten Jugendstilvilla aus dem Jahr 1901. Tobi Krone hat sich dort in Ruhe umgeschaut.
Ganz am Anfang dieser Bibliotheksführung steht auf dem wuchtigen Schreibtisch in dieser wermutschweren Jugendstilvilla das kleine Fotoporträt von Hermine von Parrish Junior, dem letzten Spross einer verarmten schottischen Adelslinie, eine dezent lächelnde ältere Dame im blauen Kleid und Namensgeberin der Kostümbibliothek.
Sie hat eigentlich immer einen grauen Arbeitskittel getragen. Also so kannte man sie, so einen richtigen Hausmeisterkittel. Wenn aber Gäste kamen, hat sie zu diesem Hausmeisterkittel ihre Brillantohrringe angelegt und das Kinn hochgereckt. Also sie wusste schon, wer sie ist.
Esther Sünderhauf, die Leiterin der von Parrish Kostümbibliothek.
Hier musste die Belegschaft sie dann überreden, sich doch mal für ihren 90. Geburtstag ein schönes Kleid zu kaufen. Und dieses Kleid wurde ihr bei C&A gekauft, denn es durfte nichts kosten. Man muss sich vorstellen, sie hat ihr ganzes städtisches Gehalt, ihre Leibrente, die sie erhalten hat für das Haus, was sie an die Stadt München vermacht hat, hat sie vollumfänglich wieder in Objekte reinvestiert. Sie selber hat sich von Brennnesseln aus dem Garten, von Brot vom Vortag und alter Milch ernährt.
Im ersten Stock ein schlichter weißer Raum mit großer Tischplatte in der Mitte und weißen Schränken ringsum. Hier lagern etwa 2 Millionen Bücher, Zeitschriften und Abbildungen von...
Also Mode ist ein ganz kleiner Teil. Der richtigere Begriff wäre Bekleidung. Also alles, was die Bekleidung des Menschen betrifft, von der Steinzeit bis heute. Ja, also wir fangen an mit Ötzis Bekleidung sozusagen, mit seinem Grasmantel, seinen Lederhosen. Also auch das ist von Interesse. Es deckt alle sozialen Schichten ab. also den Bettler auf der Straße, über verschiedenste Berufe, Sportbekleidung, aber auch natürlich Theaterkostüme bis hin eben zur Haute Couture.
Die Leiterin Ista Sünderhauf hat einige Bücher und Zeitschriften ausgelegt. Das hier ist eine besonders alte.
Und zwar eine der ersten, frühesten Zeitschriften, das Journal des Luxus und der Moden. Das erschien, ich glaube, 1787 war die erste Ausgabe in Weimar im Umkreis von Goethe bei Bertuch.
Daneben ein dünnes Buch in einem glatten Einband.
Der Rauchwarenhandel, Geschichte, Betriebsweise und Warenkunde von Heinrich Lohmer.
Eine kleine bebilderte Wirtschaftskunde über die Pelzbörse Leipzig. Aus dem mittleren 19. Jahrhundert.
Also das ist ein ganz holistisches Sammlungskonzept, ein großer Kosmos, eine Enzyklopädie der Bekleidung.
Wer hierher kommt in die Kostümbibliothek? Zum Beispiel viele KunsthistorikerInnen, die das jahres- und regionsgenaue Archiv zum Datieren von Gemälden nutzten. Und dann gibt es Leute wie Monika Hinz. Die Münchner Kostümbildnerin hat die Darsteller der TV-Serie Weißensee eingekleidet. Eine Westlerin, die für den MDR ein authentisches und, jawohl, farbenfrohes Kleidungsspektrum der DDR kreiert hat. Monika Hinz sitzt am großen Bibliothekstisch und liest aus ihrem damaligen Bewerbungstext um den Job als Kostümdesignerin beim MDR vor.
Am Anfang der Arbeit steht die wochenlange Sichtung von Bildmaterial. Also das war in dem Fall 3 Wochen, die ich hier verbracht habe. In der Kostümbibliothek von Parrish in München stehen mir nicht nur Bildbände über die DDR zur Verfügung, sie besitzt auch alle Ausgaben der Modezeitschrift Sibylle. Und für Weißensee habe ich alle Bände von 77 bis 80 gesichtet, Sonderausgaben zur Jugendweihe sowie Modebestellkataloge der DDR und andere Bücher.
So viel zum Historischen. Und das heute? Ja, auch aktuelle Zeitschriften wie die Vogue Arabia sind hier zu finden. Viel Geld für Ankäufe gäbe es in Zeiten der klammen Stadtkasse zwar nicht mehr, aber dafür spendenfreudige Menschen mit Sammelleidenschaft, sagt Ista Sünderhauf.
Erst letzte Woche habe ich eine Anfrage bekommen, ob wir zum Beispiel von einer 85-jährigen Dame Modezeitschriften aus dem frühen 19. Jahrhundert übernehmen wollen, die absolut rar und wunderschön sind. Und wir freuen uns auf die Schenkung. Das sind natürlich wirklich Sternstunden, echte Glücksfälle. Wir leben von diesen Zustiftungen an unser Haus.
Die städtische von Parrish Kostümbibliothek in München-Nymphenburg. Nutzen kann man diese Bibliothek nur mit einem Rechercheauftrag, aber es gibt regelmäßig öffentliche Führungen durch die frisch sanierte Villa.
Deutschlandfunk Kultur. Was mir heilig ist.
Das fragen wir heute die Filmemacherin Mascha Schilinski, Regisseurin des Films In die Sonne schauen. Sie erzählt darin von 4 Frauen aus 4 Epochen. Alle haben zu unterschiedlichen Zeiten auf ein und demselben Landgut gelebt. In Cannes beim Festival wurde der Film mit dem Preis der Jury ausgezeichnet und demnächst könnte auch noch ein Oscar dazu kommen. In die Sonne schauen ist als bester internationaler Film nominiert. Was also ist Mascha Schilinski heilig?
Was mir heilig ist. Ich selber benutze das Wort heilig, glaube ich nicht, aber wichtig ist mir natürlich vieles. Also Menschen sind mir wichtig, Menschen in meinem Leben sind mir wichtig, bestimmte Augenblicke, Momente der inneren Ruhe oder Einkehr, Momente, wo man sich mit der Natur und mit anderen Menschen verbunden fühlt. Was mir, glaube ich, am wichtigsten ist, ist aber Freiheit. Zum Beispiel in Bezug auf meine Arbeit, künstlerische Freiheit, dass man nicht nach vorgefertigten Rezepten fragt, sondern dass man wirklich die Freiheit hat, sich auszudrücken und dass man auch die Freiheit hat, scheitern zu dürfen. Dass man die Freiheit hat, Fehler zu machen und sich auch wieder neu zu erfinden. Und dass man aber vor allen Dingen auch seiner künstlerischen Vision folgen darf. Ey. war irgendwie schon immer so. Also in dem Moment, wo man mir sagt, das geht nicht oder das war schon immer so oder so und so soll es gemacht werden, da habe ich immer das Gefühl, mich dagegen wehren zu wollen und das selber herausfinden zu wollen und zu schauen, wie man die Dinge vielleicht auch anders ausprobieren könnte. Und ich glaube auch, Freiheit ist etwas Fragiles, es ist etwas, was beschützenswert ist, gerade jetzt zur Zeit. Frei arbeiten zu können, ist für mich essentiell, denn ich selber habe eine große Sehnsucht danach, von Menschen zum Beispiel Filme zu sehen oder Bücher zu lesen, die wirklich aus den Eingeweiden dieser Person kommen, wo ich etwas erfahre, was meiner Welt ganz fremd ist und trotzdem mich wiederentdecken kann in bestimmten geheimen Gedanken. Und ich glaube, es ist so schützenswert, diese Freiheit, diese künstlerische Freiheit oder auch die Möglichkeit der künstlerischen Integrität einer Vision, dass man die bewahren kann. Weil man nur, wenn man frei ist, etwas erforschen kann und erfassen kann und wirklich auch auf den Grund von etwas tauchen kann und Fragen nachlauschen kann, auf die man noch keine Antworten hat, sich freischwimmen von Dingen, die gemacht sind in dieser Welt und die als gegeben scheinen und die einengt sind oder die reglementieren. Das ist, glaube ich, was mir am allerwichtigsten ist, auch im Umgang mit Menschen, sich frei zu fühlen. Ja, ich glaube, das Thema Freiheit zieht sich eigentlich durch alles durch, was mir wichtig ist.
Die Filmemacherin Mascha Schilinski über das, was ihr heilig ist. Und auch diese Nachricht erreichte uns zum Jahreswechsel. Ulrich Eckhardt, der langjährige Intendant der Berliner Festspiele, ist mit 91 Jahren gestorben. Kulturmanager, Musiker und Jurist. Eckhardt leitete von 1973 bis ins Jahr 2000 die Berliner Festspiele, holte die Welt in die Mauerstadt und baute Brücken zwischen West und Ost.
Der Kulturmanager, das klingt eigentlich eher so von oben herab, derjenige, der die anderen anleitet oder sich zunutze macht. Und der Kulturarbeiter, das ist ein Diener. Und diese dienende Funktion von Kulturpolitik, das ist eben für mich immer der Auslöser zu allem gewesen. Alles, was ich gemacht habe, war angewandte Kulturpolitik. Diesen Auftrag zu erfüllen, das habe ich als meine Verantwortung gesehen. Gerade auf die heutige Situation bezogen, werden Sie sehen, dass diese spartenübergreifende und grenzüberschreitende Arbeit eigentlich genau das Richtige war im Zusammenhang auch mit der Bildung. Ich habe das immer so verstanden, dass kulturelle Arbeit im gesellschaftlichen Kontext zu betrachten ist.
Der jetzt verstorbene Ulrich Eckhardt. Auch die gedruckten Feuilletons vom Freitag erinnern an ihn. Florian Werner mit der Kulturpresseschau.
Es mag seltsam klingen, aber West-Berlin wirkte damals größer. So beginnt Rüdiger Schaper im Tagesspiegel seinen Nachruf auf den Kulturmanager Ulrich Eckhardt und meint mit damals die frühen 1970er Jahre, als Eckhardt die Intendanz der Berliner Festspiele übernahm. Unter seiner Leitung wurden Formate wie die Berlinale, das Theatertreffen oder das Jazzfest entworfen. Besuche beim Intendanten hatten etwas von einer Audienz, schreibt Schaper. Und wie auch anders, Eckhardt hat etliche Kultursenatoren und regierende Bürgermeister im Amt erlebt. Ein Grand Seigneur in einer Stadt, in der die politischen Talente fast immer importiert wurden. Er schien den meisten überlegen. Nun ist der studierte Musiker, Organist und Dirigent im Alter von 91 Jahren verstorben. Schaper schreibt, es war bis zuletzt die Musik, die ihn antrieb. Die Orgel, das war auch im kulturpolitischen Sinn sein Metier. Ohne Übertreibung kann man sagen, er hat sämtliche Register gezogen. Ebenfalls alle Register ziehen die britischen Elektropunks Sleaford Mods auf ihrem neuen Album The Demise of Planet X. In der Frankfurter Rundschau befragt Christina Mohr deren verlässlich auf Krawall gebürsteten Sänger Jason Williamson zum Titel der Platte. Warum Planet X? Warum nicht Erde? Es fühlt sich an, als wäre der Planet bereits verbrannt. Und wie verhält sich das neue, nunmehr 13. Album zu den früheren Werken der Band? Es ist, wie es ist. Wer es nicht mag, soll sich verpissen. Und würde er, Jason Williamson, sich als Dichter bezeichnen? Das ist ein schreckliches Wort. Ich schreibe gerne Texte und ich würde gerne glauben, dass die Texte, die ich schreibe, besser sind als die meisten anderen. Aber ganz sicher nenne ich mich nicht Dichter. Und damit zur Neujahrsansprache des Bundeskanzlers. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vermisst Joachim Müller-Jung in der Rede von Friedrich Merz eine Haltung zum Klimakollaps. Er schreibt: Der Bundeskanzler hat in seiner gefeilten Neujahrsansprache sehr genau befolgt, wie rhetorisch vorzugehen ist, wenn die Menschen nicht hören wollen und sollen, wie die Lage wirklich ist. Dass Merz den Klimawandel überhaupt nur im industriepolitischen Kontext erwähnt, hält Müller-Jung dabei für ein Symptom unserer Zeit. Der Klimawandel wird angesichts der akuten Weltlage geopolitisch und rhetorisch, nicht zuletzt auch medial, bis zur Unkenntlichkeit normalisiert. Es ist die Krise, die nicht mehr der Rede wert ist. Dass diese Krise so achselzuckend, zumindest nicht ärmelhochkrempelnd hingenommen wird, sei dabei hochgradig unvernünftig. Es gehört zum festen Bestandteil der menschlichen Evolution und Zivilisationsgeschichte, den Gefahren ins Auge zu blicken und zu reagieren. Möglichst früh, möglichst schnell und möglichst konsequent sollte man hinsichtlich der Chancen des Überlebens in akuten Gefahrensituationen noch hinzufügen. Keine Folge des Klimawandels ist das Verschwinden der berühmten Surferwelle im Münchner Eisbach. Es verdankt sich profanen Aufräumarbeiten im Bachbett. Nun wird der behördliche Umgang mit der Welle allerdings zur symbolischen Bankrotterklärung des Staates angestaut, wie Joost Kaiser in der Süddeutschen Zeitung schreibt. Er zitiert den Vorsitzenden des Surfclubs München: Was am Eisbach mit uns Surfern passiert, ist eine Parabel auf den Zustand, in dem wir uns in Deutschland derzeit befinden. Eine Parabel? Echt jetzt? Kaiser empfiehlt, die Empörungswelle ein bisschen flacher zu halten. Zwischenzeitlich hatte die Stadt ein Dixi-Klo aufgebaut, damit die Sicherheitsleute, die darauf achten sollen, dass nur eine amtlich abgenommene Welle wieder aufersteht, nichts Ordnungswidriges tut. Aber die Surfer reden schon von Bespitzelung. Und so ist offensichtlich der letzte Rest politischen Distinktionsvermögens in den eiskalten Fluten versunken.
Die Kulturpresseschau von und mit Florian Werner. Und das war das erste Fazit des Jahres 2026. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.